온다.
기온다.
온다.
기온다.
온다.
기온다.
스티멘 aus Lateinamerika.
Voces de América Latina.
Hallo und willkommen zum Onda-Info 589. Heute dreht sich alles um das Thema Migration. Während Deutschland seine Asylpolitik weiter verschärft, sucht es händeringend Fachkräfte, auch auf dem lateinamerikanischen Kontinent. Doch was bedeutet es wirklich, seinen Lebensmittelpunkt zu verlassen? Wir haben heute drei Beiträge für euch, wo wir aus unterschiedlichen Perspektiven mit Menschen sprachen, die ihre Heimat verließen oder verlassen mussten. Niklas Franzen reiste für uns an die Grenze zwischen Venezuela und Brasilien. Knut besuchte ein kleines Projekt in Oaxaca, welches Migrantinnen auf der Route gen Norden unterstützt. Und im Rahmen eines Workshops sprachen IKEA-Freiwillige mit Migrantinnen aus Lateinamerika, die in Kreuzberg leben, über ihre Migrationserfahrung in Deutschland.
Vor einer Woche ließ Octavio Rodriguez sein altes Leben hinter sich. Er verließ seine Heimat, Venezuela. Sein neues Leben soll in Brasilien spielen.
Meine Großmutter hat ein Opfer für mich erbracht und mich mit dem Bus hierhin geschickt. Mit 20 Dollar und einer Tasche voll mit Brot.
Octavio Rodriguez, 18 Jahre alt, hagere Statur, sitzt unter einem Baum, nahe der Grenze. Er kommt aus Ciudad Bolívar, einer Großstadt in Zentral-Venezuela. Dort arbeitet er in einem Supermarkt.
In einer Woche verdient man dort nur 20 Dollar. Das reicht nicht einmal zum Essen.
Keine 100 Meter von Rodriguez entfernt stehen Männer, Frauen und Kinder in einer Schlange. Einige sitzen auf Reisetaschen. Fast alle wirken erschöpft. Soldaten wuseln umher, notieren Namen, sammeln Ausweise ein. Jeden Tag kommen hier, ganz im Norden Brasiliens, hunderte VenezuelanerInnen an. Rodriguez wartet noch auf einige Dokumente. Dann will er weiterreisen.
Ich reise allein, aber meine Mutter ist in Santa Catarina. Dort wartet sie auf mich.
Wie Rodriguez wollen die meisten MigrantInnen in den Süden oder Südosten Brasiliens. Die Regionen sind wohlhabender. Es gibt Arbeitsplätze in der Industrie.
Ich will ein ruhiges Leben haben, verstehst du? Und mehr Sicherheit.
Die Geschichte Venezuelas ist die Geschichte eines spektakulären Absturzes. Der Fall der Rohölpreise und die Misswirtschaft stürzten das Land im vergangenen Jahrzehnt in eine schwere Krise. Internationale Wirtschaftssanktionen verschlimmerten die Situation weiter. Die seit Jahren anhaltende Misere führte zu einem Exodus aus dem Land. Laut Schätzungen haben mehr als 7,5 Millionen Menschen das Land seit Beginn der Krise verlassen. Rund ein Fünftel der Bevölkerung. Matia Betze zieht einen Riegel zur Seite, schiebt das schwere Stahltor auf. Betze ist 47 Jahre alt und Italiener. Er ist lässig gekleidet, Sportsandalen, T-Shirt. Nur das dicke Kreuz um den Hals verrät seine Profession. Betze ist Pater. Vor 2 Jahren schickte ihn das Bistum Padova nach Brasilien. Genauer gesagt nach Pacaraima. Das wuselige Städtchen liegt direkt an der Grenze zu Venezuela. Man könnte auch sagen, es ist das Tor zu Brasilien. Natürlich laufe nicht alles perfekt, sagt der Italiener. Es gebe Vorurteile, die Bedingungen in den Ankunftszentren könnten besser sein.
Aber wenn man bedenkt, was in Europa passiert, ist der Empfang hier sehr gut.
Registrierte Geflüchtete erhalten in Brasilien die gleichen Rechte wie die einheimische Bevölkerung. An der Grenze bekommen sie eine Steuernummer sowie alle weiteren nötigen Dokumente zur Weiterreise. Sie können arbeiten, die Schule besuchen und erhalten kostenlose Gesundheitsversorgung. Auch Pater Betze hilft, wo er kann. Einige MigrantInnen kommen völlig erschöpft ins Land, teilweise auch unterernährt. In einer Ecke seiner Kirche stapeln sich Lebensmittelpakete. Manchmal hilft Betze dem Militär, die Pakete zu verteilen. Reis, Bohnen, Öl. Nur das Nötigste.
Natürlich wollen wir denen helfen, die nichts haben. Aber wir müssen aufpassen, keine Abhängigkeiten zu schaffen.
Mit dem Auto geht es auf die andere Seite der Grenze. Sobald man den Grenzposten überquert, merkt man, hier ist Venezuela. Und 20 Minuten dauert es mit dem Auto nach Santa Elena de Guairén. Die Stadt hat rund 30.000 EinwohnerInnen und wurde vor 100 Jahren von Goldgräbern gegründet. Jesuita Fabian begrüßt ihre Gäste in einem Büro mit Glastür und altmodischen Möbeln. Es liegt im Zentrum der Stadt.
Ich bin Revolutionärin und bei mir ist die Macht Christus.
Die Mit-40erin kommt aus der Dominikanischen Republik, lebt aber in Venezuela, seit sie 12 ist. Fabian ist eine quirlige Frau. Sie lacht viel, gestikuliert beim Sprechen wild umher. Sie ist Mitglied der Regierungspartei.
Die meisten Migranten gehen weg, weil sie in Brasilien Sozialleistungen einstreichen und nicht arbeiten wollen. So schafft man Schmarotze.
In den letzten Monaten hat sich die Situation etwas entspannt. Die USA lockerten im vergangenen Oktober die Sanktionen gegen die Ölindustrie. Wohl auch, weil seit dem Ukraine-Krieg wieder größeres Interesse an venezolanischem Rohöl besteht. Dennoch wollen weiterhin viele Menschen weg. Fabian kann das nicht verstehen.
Die meisten von uns arbeiten und suchen nach Möglichkeiten, das Land voranzubringen.
Viele VenezuelanerInnen verschlägt es nach Boa Vista, die Landeshauptstadt des brasilianischen Bundesstaats Roraima. Die Stadt liegt am Rio Branco und hat etwas über 400.000 EinwohnerInnen. Im Zentrum Boa Vistas liegt eine Einkaufsstraße, kleine Geschäfte, Apotheken, Schnellrestaurants. Ganz am Ende der Straße liegt ein Schuhmacher. Im ganzen Laden stapeln sich Schuhe und Sohlen. Es riecht nach Leder.
Hoi, to the bank.
Ein stämmiger Mann sitzt auf einem Hocker. Er hämmert auf einen Lederschuh. Der Mann heißt Alex Osorio. Er ist 48 und lebt seit 2016 in der Stadt. Osorio kommt aus der venezolanischen Stadt Maturin.
Seit mehr als 30 Jahren arbeite ich als Schuhmacher. Es ist das Einzige, was ich kann. Ich mag die Arbeit sehr.
Osorio kam zusammen mit seiner Frau und den beiden Töchtern nach Brasilien.
Ich hatte ein Geschäft in Venezuela. Wegen der Krise musste ich alles aufgeben.
Osorio sah keinerlei Perspektive mehr in seiner Heimat. In Brasilien fühlt er sich sehr wohl.
Die Brasilianer haben mich sehr gut empfangen. Gott sei Dank, ich hatte noch nie Probleme hier.
Die Auswirkungen von Klimakrise, Armut und Gewalt lassen immer mehr Menschen ihre Heimat verlassen und ein besseres Leben im globalen Norden suchen, auch in Lateinamerika. Auf ihrer Reise Richtung USA kommen täglich mehrere hundert MigrantInnen in Oaxaca de Juarez, der Hauptstadt des gleichnamigen südmexikanischen Bundesstaates, an. Als Mitte 2023 die im Zentrum der Stadt von der Kirche betriebene Herberge schloss, gab es keinen Ort mehr, an dem sie sich von den Strapazen der Reise erholen und Energie für den weiteren Weg tanken konnten. Ein kleiner Verein, das Centro de Apoyo para Migrantes Universales, Colin Arce, versucht seitdem, diese Lücke zu schließen und ihnen eine kurze Verschnaufpause in Oaxaca zu ermöglichen.
Ein Markt im Zentrum Oaxacas. kurz nach 9 Uhr am Morgen. Rollläden werden hochgeschoben und Tische herausgestellt. Entlang einer Freitreppe drängt sich ein knappes Dutzend kleiner Restaurants. Vor einigen sitzen Leute, frühstücken, unterhalten sich. Ein Musiker steht auf der Treppe und singt ein Lied. In der Küche eines der Restaurants arbeitet ein drahtiger Anfang 60er mit graumeliertem Haar. Der Mann scheint nicht von hier zu stammen.
Hi, my name is Drew Johnson, originally from California, United States.
Mein Name ist Drew Johnson. Ursprünglich komme ich aus Kalifornien.
Doch die letzten 25 Jahre lebte Johnson, der einen Teil seiner Jugend in Mexiko verbracht hat, außerhalb der Vereinigten Staaten. Mittlerweile nennt er Oaxaca de Juárez seine Heimat. Hier hat er eines der kleinen Restaurants am Markt gemietet. Allerdings nicht, um die lokale Bevölkerung oder Touristen mit Oaxacas kulinarischen Spezialitäten zu verwöhnen.
We've recently opened up a kitchen very close to the park, where we cook from.
Wir haben vor kurzem diese Küche gemietet. Hier kochen wir, verteilen Kleidung, Schuhe, Decken, Medizin, alles, was Migranten benötigen. Und sie können hier auch kostenlos ihre Handys laden.
We also charge their phones at no charge.
Erklärt Johnson seinen Ausflug in die Gastronomie Oaxacas. Seit seiner Ankunft in Oaxaca unterstützte Johnson die Arbeit der im Zentrum der Stadt gelegenen Herberge für MigrantInnen. Als diese 2023, angeblich wegen fehlender Finanzierung, ihre Pforten schloss, gründete er zusammen mit zwei ehemaligen MitarbeiterInnen den Verein Centro de Apoyo para Migrantes Universales, kurz Colin ACE. Ihr Ziel? Die in Oaxaca ankommenden Migranten weiterhin so gut wie möglich zu unterstützen. Zusammen mit Johnson treffen wir John Carrillo in der Küche. Die beiden sind bereits früh auf den Beinen, um alles für den Ansturm des Tages vorzubereiten. Carrillo stammt aus Kolumbien und hat sich selbst vor einem Jahr auf den Weg Richtung USA gemacht. Dort hofft er, eine bessere Zukunft zu finden. Doch
auf der Reise ist viel passiert. Es war nicht einfach, bis hierher zu kommen. Ich bin sehr müde und möchte in Oaxaca bleiben und mir hier ein neues Leben aufbauen, mit Hilfe von Senor Drew.
Jetzt arbeitet Carrillo regelmäßig in der Küche, hilft das Essen zuzubereiten, welches später in nahegelegenen Parks oder an Bushaltestellen an etwa 400 Migranten verteilt wird. Für Carrillo ist das ein erster Schritt, um in Oaxaca heimisch zu werden. Er hilft aber auch, weil er weiß, wie wichtig diese Unterstützung für die Migranten ist.
Die Menschen benötigen vor allem Kleidung, eine Dusche und einen Ort zum Ausruhen. Sie hören von anderen Migranten von diesem Ort, dass ihnen hier geholfen wird. Nachdem sie sich ein wenig erholt haben, können sie ihre Reise entspannter fortsetzen.
Vor der Küche bildet sich langsam eine kleine Schlange. Die einen fragen, ob sie Wasserflaschen auffüllen können, andere möchten ihre Handys aufladen. Carrillo nimmt diese geduldig entgegen, schließt sie an Ladegeräte an und vergibt Wartenummern. Auf die Frage, was das Aufladen kostet, antwortet er: nichts. In der Schlange stehen auch Maria und Leo Milicin. Beide stammen aus Venezuela und sind auf dem Weg in die USA. Maria hatte von einem Bekannten gehört, dass sie in der Küche ihre Handys aufladen können. Dass sie dafür nichts zahlen müssen, ist eine große Hilfe für die beiden Frauen. Denn das Geld benötigen sie dringend an anderer Stelle.
Wir zahlen hier 50 bis 100 Pesos mehr fürs Ticket, fast 300% des normalen Fahrpreises.
Berichtet Maria, über die übliche Praxis mexikanischer Busfahrer, von Migranten höhere Ticketpreise zu kassieren. Und das ist gerade hier in Mexiko, wo sie oft von der Migrationsbehörde verhaftet und zurückgeschickt werden, ein großes Problem. Denn
dann fangen wir wieder von vorne an, müssen nochmal Fahrgeld bezahlen. Oft geht uns dann das Geld aus und wir müssen laufen.
Ergänzt Leo Milicin. Das stundenlange Laufen fällt ihr besonders schwer, denn sie reist mit ihrer Mutter und der kleinen Tochter.
Die Reise ist hart, sehr hart. Oft komme ich an den Punkt, dass mein Körper nicht mehr kann, die Strapazen nicht mehr erträgt. Vor allem, weil ich mit meiner Mutter und Tochter reise. Und wenn die müde ist, will sie einfach nicht mehr weiter.
Maria kann das bestätigen.
Wie meine Freundin schon sagte, die Reise ist hart. Ich reise allein, habe aber das Leid der Kinder gesehen, ihren Stress und ihr Klagen. Wir haben Dürre erlebt und jetzt kommt der Regen.
Die bevorstehende Regenzeit bereitet auch Drew Johnson Sorgen, denn viele der Migranten übernachten im Freien, auf der Straße, auf Plätzen oder etwas geschützter an Busbahnhöfen. Zugang zu sanitären Einrichtungen haben sie dort kaum.
It's a terrible situation for the migrants here on the streets, on the parks, at the terminals. They oftentimes have to use the bathroom.
Die Situation für die Migranten hier auf den Straßen ist schlimm. Oft müssen sie im Freien ihre Notdurft verrichten und das empört die Nachbarn wegen des Geruchs. Und mit der bevorstehenden Regenzeit suchen wir verzweifelt einen Ort, wo sie bleiben können, eine Lagerhalle vielleicht.
Es sind allerdings nicht nur das Wetter und fehlende Sanitäreinrichtungen, welche den Migranten das Leben schwer machen. Auf der Straße sind sie, vor allem nachts, immer wieder Angriffen ausgesetzt oder werden von der Polizei und den Beamten der Migrationsbehörde aufgegriffen. Aber auch viele Anwohner beschweren sich darüber, dass die Migranten Tag und Nacht auf den Straßen und Plätzen anzutreffen sind.
If we had more funding, it would make it much more possible for us to be able to rent.
Mit mehr Geld könnten wir etwas mieten oder sogar kaufen, um den Migranten nachts Schutz zu bieten. Was wir dringend benötigen, ist finanzielle Unterstützung.
Really, the thing that we need most is financial support.
Um der zunehmenden Zahl an Migranten helfen zu können, braucht es mehr als das Engagement und die Spenden von Oaxacas Expat Community. Eine langfristige Finanzierung würde es dem Centro de Apoyo para Migrantes Universales ermöglichen, einen Ort zu mieten, an dem es den Migranten einen Platz zum Schlafen und sanitäre Einrichtungen bieten kann. Und vielleicht entsteht daraus auch eine neue Herberge. Da aber kaum mit der dauerhaften Finanzierung einer weiteren Herberge durch die Stadt zu rechnen ist, bemüht sich Colleen Assé um internationale Unterstützung, baut Kontakte zu Stiftungen und Vereinen in den USA und Europa auf.
Die Stadtverwaltung hat mehrere Versuche unternommen, die Situation in den Griff zu bekommen und sogar eine temporäre Herberge außerhalb des Zentrums eröffnet. Auch die von der Kirche betriebene Herberge hat ihre Türen wieder geöffnet, allerdings mit stark eingeschränktem Angebot. Angesichts der steigenden Zahl an MigrantInnen, die nach Oaxaca kommen, kann sie nur noch wenigen von ihnen Schutz bieten und das auch nur für ein oder zwei Nächte. Es wird also dringend eine nachhaltige Lösung benötigt. Und diese möchten Drew Johnson und seine MitstreiterInnen schaffen.
Januar 2024 trafen wir, Louis und Antje, uns mit etwa einem Dutzend Freiwilliger des IKEA, die zurzeit ihr freiwilliges soziales Jahr in Deutschland verbringen, in der Berliner Regenbogenfabrik.
Hola, mi nombre es Nicole Mesa, soy voluntaria de IKEA. Estoy viviendo actualmente en Berlín y estoy haciendo mi proyecto en una quita.
Hola, yo soy Sofía, soy de Ecuador. Ahorita estoy viviendo en Gernsbach, al sur oeste de Alemania.
Hola, yo soy Justin.
Hola, yo soy Edward.
Hola, aquí Nana.
Hola, yo soy Julian.
Wir haben uns 2 Tage Zeit genommen, um rund um das Thema Migration verschiedene Lebenserfahrungen, Hintergründe und Berichte zu hören. Wir trafen Carlos, Luan, Maxi, Duna und Oriol aus Spanien und Lateinamerika. Alle hat es vor kurzem oder vor längerem in den Berliner Bezirk Kreuzberg verschlagen. Wir wollten wissen, wie es ihnen hier geht und welche Perspektiven sie für sich gefunden haben.
Mi nombre es Maximiliano, tengo 28 años, soy del norte de Argentina y ya hace casi 3 años que vivo aquí, en marzo ya cumplo los 3 años. Y mi primer trabajo aquí fue de housekeeping.
Sí, yo me llamo Carlos y Castor es mi apodo. Soy de Uruguay y hace ya bastante tiempo que vivo acá en Alemania.
In Deutschland leben schätzungsweise knapp 200.000 Menschen mit lateinamerikanischer Migrationsgeschichte. In den 70er Jahren flohen viele vor den Militärdiktaturen. Immer mehr Fachkräfte werden abgeworben. Globale Krisen werden zum Fluchtgrund.
Hinzu kommen weitere sehr unterschiedliche Beweggründe. Auch wenn insgesamt die Migration aus Lateinamerika nur 0,1% ausmacht, sind Menschen aus Lateinamerika, insbesondere in den großen deutschen Städten, kulturell sichtbar und aktiv. Eduardo und Justin aus Honduras und Ecuador, die zurzeit ihr freiwilliges soziales Jahr im ostfriesischen Emden absolvieren, berichten von ihrer Interviewerfahrung.
Wir interviewten Duna, eine Künstlerin, die Ende der 80er Jahre nach Deutschland kam. Sie sagt uns etwas, das uns sehr beeindruckte, nämlich, dass das Ziel der Weg dahin ist. Für uns als junge Leute klingt das spannend. Es geht darum, den ganzen Weg bis zu deinem Ziel zu genießen.
Yo soy de aquí, de otro lugar no puedo ser.
La meta es el camino.
Der Weg ist das Ziel. Wenn sie dir das sagen, wenn du jung bist, sagst du ja. Aber in Wirklichkeit ist es dieser Prozess. Denn es gibt keine Garantie für Erfolg. Und niemand kann dir die Zeit nehmen, die du in Freiheit gelebt hast, oder deine kreativen Momente.
Nadie te va a quitar haber vivido en libertad y haber vivido en modo creativo.
Después, las cosas que perdí, la vida que se fue. Llegué y casi estoy.
Hoy estuvimos con Carlos, alias Castor, viene de Uruguay, hace 18 años, está en Berlín.
Estaba viviendo en Uruguay, ¿no? Y estaba muy cansado del Uruguay.
Ich hatte keine Lust mehr auf Uruguay. Das Land war in einer Krise und ich fand keine bezahlte Arbeit. Ich hatte Krankenpflege gelernt und arbeitete in einer Poliklinik. Außerdem hatte ich Radiokurse besucht. Emotional war mein Herz erfüllt, aber ökonomisch war es eine Katastrophe.
Emotionalmente era muy bueno, era muy rico, me llenaba el corazón, pero en el bolsillo estaba muy mal.
Pero ya me voy.
Vine aquí, realmente la tenía muy muy fácil, porque
als ich hier ankam, war es einfach. Da, wo ich wohnte, hatte ich alles, sogar Geld. Und ich konnte mich auf meinen Deutschkurs konzentrieren. Als das zu Ende war, wurde es schwer und ich sah mich in der Situation. Entweder gehe ich zurück oder ich gehe den Weg weiter, den ich angefangen hatte. Alle, die hierher kommen, wünschen sich eine bessere Lebensqualität und nicht alle haben wirtschaftliche Gründe. Manche Menschen wollen einfach keine Angst mehr haben, auf die Straße zu gehen. In vielen Ländern herrscht Krieg. Manche kommen, weil das Leben hier sicherer ist.
Es ist nicht einfach, an einem neuen Ort Fuß zu fassen. Auch die Sprache stellt eine große Hürde dar. So Carlos.
Hier kannte ich mich nicht aus und musste bei Null anfangen. Du fängst an, die Gesellschaft kennenzulernen, neue Freunde zu finden, ein neues Zuhause, eine andere Sprache.
El idioma.
Ich glaube, das war für mich die erste Herausforderung. Wie wird man die Angst los und traut sich einfach Deutsch zu sprechen, um mit den Leuten zu kommunizieren? Ich spreche kein Englisch, viele Leute sprechen Englisch und kommen auch zurecht. Aber man verliert dadurch total viel. Dann ist da noch die Angst, schlecht zu sprechen, und das ist etwas, was passieren wird.
Die Leute, mit denen wir gesprochen haben, sagen übereinstimmend, dass sie Berlin als einen Ort empfinden, an dem sie sich freier fühlen als in ihren Herkunftsländern.
Berlin war frei. Zwischen all den deutschen Städten stellte Berlin immer eine Ausnahme dar. Seit der Pandemie ist die Gewalt hier allerdings gestiegen, was ich schmerzhaft finde. Aber es gibt immer noch sehr viel Freiheit. Du kannst dich kleiden, wie du willst, du kannst rumlaufen, wie du willst. Es ist offen für alle Geschlechter, für Aktivitäten und Kreativität.
Libertad de género, libertad de actividades, libertad de pensamiento, libertad de creencia, libertad.
Berlin. Berlin, por ejemplo, es lo menos alemán que hay de Alemania. Entonces,
Berlin ist das, was am wenigsten deutsch ist in Deutschland. Du frühstückst, wann du willst, kannst abends um 6 Mittag essen und es gibt immer Essen. Trotzdem ist die Migration hier sehr hart.
Die Rechte für LGBTIQ-Personen, das war zum Beispiel einer der Gründe, warum ich in Berlin geblieben
bin. Aber einfach ist es auch in Berlin nicht. Denn neben der Freiheit der bunten Metropole ist Rassismus und Ungleichheit für Migrantinnen auch hier deutlich zu spüren.
Mich macht es auch wütend, dass sie sich einfach hinstellen und sagen, diese Leute nehmen uns die Arbeitsplätze weg und am Ende stellen wir Deutschen ohne Arbeit da. Dabei sind es hier die Einwanderer, die alles am Laufen halten, in den Hotels und in den Restaurants arbeiten.
Quién va a atender los restaurantes, quién va a atender los hoteles?
Erfahrungen von Exil, aber auch von Migration prägen das Leben für immer, bringen uns aber auch weiter. Duna fasst zusammen.
Todo ser humano debería ser extranjero una vez en la vida.
Jeder Mensch sollte einmal in seinem Leben Migrationserfahrung machen. Ich denke, dann wären alle verständnisvoller mit ihrem Gegenüber. Migrantin zu sein, ist eine so einschneidende und bestimmende Erfahrung. Wenn du einmal migriert bist, gehörst du zu keinem Ort mehr fest. Weder an den Ort, wo du herkommst, noch zu dem neuen Ort. Damit musst du dann leben, keine tiefen Wurzeln mehr zu haben.
Ob im Exil, als Migrantin, aber auch als Freiwillige im Ausland, diese Erfahrungen prägen uns und wir beeinflussen damit die Orte, an denen wir leben, unsere Herkunftsländer, aber auch die Orte, durch die wir durchgehen.
Pero ya me voy.
Yo no quiero sin dinero, tengo miedo, pero voy. Para el norte ya me voy. Por Rejale ya me voy.
Ya me voy.
No sé dónde, pero voy.
Ya me voy. Ya me voy. Ya me voy. Ya me voy.
Fui. Como una lluvia de cenizas y fatigas en las horas resignadas de tu vida. Gota de vinagre derramada, fatalmente derramada sobre todas tus heridas.
Bevor ihr ausschaltet, möchten wir euch noch an den NPLA Audio Walk erinnern, der im Rahmen unseres Projekts Globale Krisen verstehen, nachhaltige Entwicklung stärken entstanden ist. Wenn ihr bei schönem Wetter mal einen Spaziergang durch den Berliner Kiez Friedrichshain machen wollt, mehr Infos dazu findet ihr auf unserer Webseite npla.de.
Schokolade, Kaffee und Kautschuk sind nur einige der Produkte, die zu unserem täglichen Leben einfach dazugehören. Aber wie kommen diese Waren zu uns? Wer baut die Rohstoffe dafür an und ab? Und unter welchen Bedingungen geschieht das? In diesem Audiowalk zum Thema Lieferketten laden wir euch ein, durch den Südkiez von Friedrichshain zu spazieren. Wir begegnen lokalen Initiativen, die faire Köstlichkeiten aus Lateinamerika zu uns bringen. Unsere GesprächspartnerInnen haben Wege für einen fairen und ökologischen Konsum geschaffen.
Für diese Sendung verwenden wir Berichte von freien Radios, Agenturen und Korrespondentinnen aus Lateinamerika.
Weitere Beiträge und Texte von Ponal findet ihr auf der Internetseite des Nachrichtenpool Lateinamerika www.npla.de.